Vielen Dank für die neuerliche Einladung. Willkommen auch von mir. Und meine Damen und Herren, eben, ich konnte vorher noch nicht da sein, ich bin nämlich gerade von München gekommen, wo ich heute Vormittag noch über Hegel und Fichte geredet habe und dann eben in einem durchgefahren mit dem ICE bis eben hier nach Köln und dann mit dem Taxi dann hierher. Und jetzt bin ich also dann da. Als erstes tatsächlich vielleicht ein Wort zu der Definition. Wovon reden wir? Wenn das Wort Atheismus ist ja ein Sekundärwort. Es ist gegen den Theismus formuliert. Und jetzt müsste man sagen, was ist Theismus? Und da gehen eben die Meinungen auseinander. Es gibt Leute, die bezeichnen den Pantheismus als eine höfliche Form von Atheismus. Andere sagen, nein, das sei eine tiefe Form von Gottesglaube und Religiosität. Da geht es schon los. Was mache ich mit dem Polytheismus? Nenne ich die Polytheisten Atheisten? Macht man nicht. Die Christen und die Juden wurden Atheisten genannt in der Antike, weil deren Gott ungreifbar und unsichtbar war. Das konnten sich die Leute damals nicht vorstellen. Und das kann doch nicht sein, man baut einen ganzen Tempel und nichts drin. Was soll das eigentlich? Sodass man also schon gucken muss, das ist also der eine Punkt. Der andere Punkt möchte ich an das anknüpfen, was Dr. Karl gesagt hat, dass es tatsächlich ja so ist, dass wir ein Vorverständnis haben. Und wenn man normalerweise in ein Lexikon guckt, und ich habe gerade jetzt letzte Woche nochmal reingeguckt in ein Büchlein von einem unserer Bekannten auch Atheisten, nämlich Norbert Hörster, der langjährige also Rechtsphilosoph in Mainz, der ursprünglich Jesuiten, also katholisch war, Jesuitenschüler und hat immer die Orgel gespielt, er legt immer Wert darauf, daran zu erinnern. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben, 2006 ist es erschienen bei Beck, Was ist Gott? Und dann fängt er auch damit an und sagt, das wollen wir doch mal klar machen, statt hier alles Mögliche rumzureden, mit Gott ist gemeint ein personales Wesen, welttranszendent, Schöpfer der Welt. Was sonst da Leute noch alles Gott nennen, einschließlich moderner sogenannter Theologen in beiden Konfessionen, das können wir beiseite lassen, denn dann wird es nur zur Augenwischerei. So fängt er sein Buch an und geht dann natürlich ganz gezielt los, kritisiert den Theismus mit den Argumenten, die Sie zum Teil heute auch schon gehört haben, einfach so der Reihe nach durch, aber sagt, erstmal muss man klar definieren, was da vorliegt und findet zum Beispiel Küng entsetzlich, weil Küng in seinem Buch alle möglichen, sagt, wenn man das Buch liest, so im Ganzen durch, dann gibt es keine Position, die er nicht zwischendurch mal auf zwei Seiten bejaht. Also mal Gott mit Person, mein Gott, ohne Personalität, alles kommt irgendwie vor, sagt er, wie soll man mit so einem eigentlich reden, der alles mit Rhetorik zudeckt. Und deswegen fängt er sein kritisches Büchlein an und sagt, ich bleibe bei dieser Bestimmung und ich teile das nicht mehr, den Glauben an diesen Gott, und meint es auch begründen zu können, welttranszendent, personal, merken Sie, ich sage personal, ich sage nicht eine Person. Denn wenn ich nämlich nicht von der Trinität rede, lande ich früher oder später beim Pantheismus. Ist gar nicht anders möglich. Müsste man nochmal sehen. Aber, also sagt er, Personal, Schöpfer der Welt. Mit den klassischen Eigenschaften, eben Allwissenheit, Allmacht, Allgüte, die dort hineingehören. Das ist gemeint mit Gott und das wird jetzt hier auch erstmal gemeint. Und wer das nicht glaubt, muss sich deswegen noch längst nicht Atheisten nennen. Also das müsste nicht sein, er kann es. Bei den Griechen ist das halt so unterschiedlich. Der Plato verwendet das Göttliche, der Gott, Gott, die Götter, alles in einem. Weil er sagt, das macht so die Volksreligion und wir können das nicht so genau angeben. Er besteht dann schon darauf, dass es nur einen geben kann. Und er besteht auch darauf, dass der Personal vollkommen sein muss, auch das wird gesagt. Aber den Personenbegriff in diesem Sinn gibt es ja nicht, nur dass er Bewusstsein hat, sagen wir mal so. Der zweite Gedanke ist dann der Projektion, dass natürlich wir Menschen unsere Wirklichkeit hineinprojizieren. Was sich die Leute alles unter Tieren vorstellen, wundere ich mich auch manchmal, was die meinen, was ihr Dackel alles könnte oder nicht könnte. Oder so, dass man da gucken muss. Also einerseits projizieren die Menschen in die Tiere alles Mögliche hinein und in die Berge und die Sterne und was so da ist. Und dann natürlich auch in die Höchstwesen, die sie sich vorstellen. Für mich ist die deutlichste Form der Projektion die Rede von der Natur und der Mutter Natur. Denn wo gibt es die denn? Ich sehe bloß einzelne Viecher da rumlaufen und die fressen sich gegenseitig auf. Grandmother Nature treffe ich nicht. Aber sehen wir mal. Also das wäre also eine Möglichkeit, das so zu nehmen und zu sagen. Das müsste man dann gucken. Also projizieren tun Menschen immer. Die Frage ist, ob sie das wissen, ob ihnen das bewusst ist und ob ihnen zugleich bewusst ist, dass wir nirgendwo eine ganz saubere Grenze ziehen können zwischen Projektion und nicht. Dass das höchste Wesen eigentlich nicht unter unserem Niveau sein kann, darüber herrscht auch ziemliche Einigkeit unter denen, die das so sehen, würde ich meinen. Manche reden deswegen, zum Beispiel auch Fichte in seiner mittleren Zeit, davon, dass Gott keine Person ist, weil er bei Personen immer an so begrenzte Individuen gedacht hat wie uns. Wo ein Individuum bezogen ist auf andere Individuen, ein Individuum allein kann es gar nicht geben, wo das Individuum zugleich sich auf die Welt bezieht, die nochmal da ist. Und dann sagt er, da kann ich eigentlich nicht sagen, dass ein Wesen, das ein Individuum ist, ein absolutes sein kann. Der späte Fichte sagt das dann schon. Aber der mittlere setzt genau dort ein und sagt, das kann nicht sein. Ein Beispiel also. Zum Beispiel, wie nehme ich das auf? Was bei der Projektionsthese zu fragen wäre, ist, woher kommt die Bedingung der Möglichkeit dazu, überhaupt von Absolutem und Unendlichem zu reden? Wie kommt ein endliches Wesen auf die Idee des Unendlichen? Darauf haben die Zeitgenossen von Descartes gesagt, na gut, ich gucke eben auf was Kleines hin und denke, es wird noch größer, noch größer, noch größer, noch größer. Der Descartes hat denen nicht klar machen können, was ihm klar war, dass zwischen einem Endlosen und der gefüllten Unendlichkeit ein ganzer Abgrund klafft. Und dass ich schon sagen kann, ich gehe immer weiter, zu jeder Zahl n noch eine Zahl n plus 1 und nochmal plus 1 und nochmal plus 1, aber dass das ganz etwas anderes ist, als eine schlechthin gefüllte Unendlichkeit und Totalität zu denken. Und deswegen ist das ein Gedanke, der bis heute in der Philosophie großes Gewicht hat, etwa beim, um einen Zeitgenossen zu nennen, der jetzt auch schon wieder 15 Jahre schon wieder tot ist, Immanuel Levinas, der eben genau bei diesem Begriff des Gedankens der Unendlichkeit wieder einsetzt. Sagt, wie kann ein Mensch überhaupt von selbst, ein begrenztes Wesen, auf diese Idee der Unendlichkeit kommen? Was sind die Bedingungen der Möglichkeit dafür? Na, auch so ein Punkt. Ein dritter Punkt, worum geht es eigentlich bei den Argumenten für Gott? Früher hat man gesagt, Gottes Beweise. Ich habe eigentlich auch nichts dagegen, das Wort beizubehalten. Manchmal lasse ich es, wenn die Leute also dann zu allergisch sind davon. Andererseits will ich mir nicht alle Begriffe nehmen lassen. Man spricht auch von Freundschaftsbeweisen und Liebesbeweisen. Wir haben keine Akademie, die die Begriffe festlegt. Und ich bin überhaupt nicht verpflichtet, den Gott, den Beweisbegriff der Mathematik oder der Physik zu übernehmen. Beweis heißt der Versuch, argumentativ einen anderen sehen zu lassen, was sich einem selbst gezeigt hat. Mit Argumenten den anderen so zu führen, dass sich ihm zeigt, was sich mir gezeigt hat. Da malt man Hilfslinien, da tut man anderes weg, da sagt man, dreh mal das Bild rum, zum Beispiel bei den Suchbildern, wo ist die Katze? Nicht? Das drehst du mal um 90 Grad und guck mal da oben in die Ecke hin und da bei dem Ästen und dann sagt, jetzt sehe ich den Schwanz. Ja, tatsächlich, da ist die Katze. Also das heißt argumentieren klassischerweise und beweisen, demonstrare. Nur in diesen Leitwissenschaften der Neuzeit, in der Physik, da konnte man zwingend beweisen, in der Mathematik auch schon immer, als Formalwissenschaft. Und das hat man dann in der Neuzeit so stark als den Begriff für Beweise überhaupt genommen. Deswegen lasse ich manchmal den Begriff und rede einfach von Argumentation. Ich übernehme auch gerne den Begriff der Überzeugung. An sich ist das klassischerweise zum Beispiel bei Jaspers mit Glauben gemeint. Jaspers spricht von philosophischem Glauben. Jaspers sagt, Glaube heißt, und das übernehme ich von ihm, Glaube heißt die Gesamtdeutung von vorliegenden Fakten. Wenn Sie jetzt einen Moment für sich versuchen nachzuvollziehen, dann ist, meine ich, einer der ersten Punkte, auf die Sie kommen müssen, dass es keine zwingende Begründung für eine bestimmte Gesamtauslegung der Tatsachen gibt. Aus den Tatsachen. Ich kann es immer auch anders lesen. Auslegungen, Interpretationen sind niemals zwingend als einzig mögliche zu belegen. Und das ist schon ein Gedanke, der in die Wissenschaften gehört. Sie können nicht sagen, das habe ich auch erst gelernt, vor, inzwischen sind es dann doch schon wieder mehr als 20 Jahre her, von einem Kollegen von der Physik, ein Professor, der mir klar gemacht hat, das Phlogiston ist auch heute nicht falsch. Wir haben diese Interpretation abgelegt. Wir kommen besser mit der Oxidation zurande. Die erklärt mehr. Also eine wissenschaftliche Vorschlag, Fakten zu verstehen, immer in einer bestimmten Perspektive, übrigens eingeschränkt, das nennt man dann eine Theorie. Eine Theorie ist ein Geflecht von Hypothesen, das heißt von einem Vorschlag, wie man das Ganze sehen könnte. Und dann probiert man, ob man damit zurande kommt, ob man damit Voraussagen machen kann, die sich erfüllen. Und dann ändert sich das. Und die Leute haben gedacht, die ganze Welt dreht sich um die Erde. Dann haben andere gesagt, nein, wir drehen uns um die Sonne. Und der Vatikan hat dem Galilei nicht verboten zu sagen, was er sagt. Die Dinge sind ja, der Kopernikus hat seine Sache veröffentlicht mit auf Betreiben des Papstes Urban, nicht? Sondern er sollte nur sagen, es ist eine Theorie. Wollen wir mal gucken, ob die sich belegen lässt und ob sie sich bewährt. Das andere sind Legenden. Von Brecht ganz zu schweigen, was der aus der Sache gemacht hat. Muss man einfach hingucken und es einfach nachlesen. Können Sie am besten nachlesen in den Sachen von Brandmüller, dem Historiker aus Rom, der das aufgearbeitet hat und gezeigt hat an verschiedenen Punkten, dass man da guckt. Ne? Genauso mit der Evolution, wo eben Darwin natürlich Gott nicht leugnet. Sonst war noch ein anderer Vorschlag, damit umzugehen, nicht? Wo man nochmal gucken muss. Also das wäre so ein Punkt, dass man dort sieht, wie sieht das aus, ob nun Glaube oder Überzeugung genannt. Ich mache eine Gesamtdeutung der Fakten und das tut der Mensch, weil er ein Mensch ist. Da stimme ich ihm völlig zu, nicht? Das war genau der Punkt. Auf die Anfrage hin, warum lässt man das nicht einfach? Nein, sondern man versucht, eine Antwort auf die Welt zu geben. Und wenn man meint, dass die wahr ist, möchte man die Wahrheit auch anderen mitteilen. Nicht als Rechthaberei, sondern als Menschenliebe. Und so machen die Religionen zum Teil Missionen. Und so will der Atheist natürlich, wünscht sich natürlich, dass die Leute nicht mit Märchen, mit religiösen Märchen und Illusionen aufwachsen. Das ist einfach pure Menschenfreundlichkeit, es gehört sich so. Dass man nicht alleine in der ersten Reihe sitzt und die Wahrheit sieht. Nicht? Das sagt schon Thomas von Aquin, die größte Wohltat, die man einem tun kann, ist, ihn von einem Irrtum zu befreien. Das waren Prediger und Lehrorden. Nicht? Klar gehört das hin und deswegen diskutieren wir sowas. Und dass man da guckt, wie das aussieht, weil es eben nicht bloß um irgendwas geht, sondern um grundlegende Wahrheiten, einen entscheidenden Punkt mit Konsequenzen für die Menschen. Und dass man dort ansetzt, dass es um die Menschen in besonderer Weise geht. Das ist in den Schöpfungsreligionen überall gemeinsam, weil diese drei Schöpfungsreligionen zugleich Offenbarungsreligionen sind. Das heißt, die glauben ja nicht bloß, dass Gott da was geschaffen hat, sondern dass er zu den Menschen gesprochen hat. Und zu den Menschen hat er gesprochen und nicht zu den Viren, denen es vielleicht dann gut geht, wie ich da gehört habe vorhin. Ne? Die sind nicht unmittelbar Gegenstand seines Zuspruchs. Das ist es einfach. Die Christen glauben obendrein noch, dass Gott selber Mensch geworden ist. Das nehmen ihnen andere wieder übel und sagen, das geht zu weit. Aber da kann ja jeder seinen Selbsthass pflegen, wie er will. Nicht? Es gibt heute Leute, die sagen, der Mensch ist nichts wert. Da kommen so Bücher von Kollegen raus, die heißen, der Mensch das Untier. Zum Beispiel. Nicht? Wir dürfen nicht vergessen, dass in uns allen ein ziemliches Maß an Selbstaggression steckt, weil wir mit uns nicht zufrieden sind. Wie ich immer sage, nicht? Wer von uns hat noch nicht vorm Spiegel gestanden und nicht mal irgendwann gesagt, eigentlich hätte ich was Besseres verdient als ausgerechnet mich. Und drum sind die dann natürlich mit ihren Eltern nicht zufrieden und mit dem lieben Gott auch nicht. Ne? Ja klar. Ne? Dass man dann mal gucken muss, wie geht das um und auf höherem Niveau schreiben dann Leute so Bücher wie Der Mensch, das Untier. Oder ein anderer Kollege, der ein Buch geschrieben hat wie Der Mensch ist ein schmalnasiger Primat. Na gut. Jeder kann es machen. Andere Kollegen haben gesagt, der Mensch ist eine instabile Fett-Eiweiß-Verbindung. Jeder, wie er will. Nicht? Also ne, natürlich eigentlich nicht, wie er will, aber in dem ersten Schritt schon mal, dass ich das nicht einfach stehen lasse, darf man mir dann auch zubillieren, weil jeder Rederecht hat. Ne? Dass man dann nochmal guckt. Muss man mal sehen. denn ich kann ja nicht immer so antworten wie diese eine Dame da zur Zeit von Darby, nicht, dass sie sagt, du magst ja vom Affen abstammen, ich nicht, nicht? Also so kann es ja noch nicht gehen, nicht? Sondern wenn, ist es für alle gemeint, nicht? Kann ja gar nicht anders sein. Ein weiterer Punkt, was mache ich jetzt mit den Gottesbeweisen? Also viele denken, Gottesbeweis sei da, dass man wie mit einer metaphysischen Lackmusprobe, also irgendwelche göttlichen Säuren oder Laugen sucht. Nicht? Nein, man sucht nicht Gott, sondern man prüft Gotteskandidaten, ob sie würdig sind, den Namen Gott zu bekommen. Das heißt, ob sie anbetungswürdig sind. Und da fällt die Natur durch. Mit einem großen Wissenschaftler gesagt, Pascal, wenn das Weltall mich zerschmettert, Weltall ist ein anderes Wort für Natur, ne? Wenn das Weltall mich zerschmettert, ich bin größer als das Weltall, denn ich weiß es und das Weltall weiß es nicht. Und er hat das ja eingeführt, da muss man gucken, die Unendlichkeit der Räume, eine ganze Dimension mehr, wie vom Punkt zur Linie, von der Linie zur Fläche, von der Fläche zum Körper, liegt der Gedanke eines einzigen Bewusstseinsaktes, indem ich nicht bloß denke, sondern denke, dass ich denke. Indem ich nicht nur weiß, sondern weiß, dass ich weiß, was ich weiß. Diese eigentümliche Selbsthelle, diese Doppelung, die die Materie nicht kennt, und der Stoff. Das, sagt er, ist eine ganze Potenz über all den Dingen. Und wer auf der Ebene stehen bleibt, der Räume, der Unendlichkeit der Räume, ist davon fasziniert und sagt dann, ja, wo bleibt denn dann der Mensch in diesen Räumen? Da gibt es dann irgendeine kleine Kügelchen Erde genannt, Schimmelpilz besetzt und jede Schimmelspore sind wir so und bilden uns ein, wir wären das Gegenüber Gottes. Das geht natürlich nicht, wenn ich das so entwerfe. Sagt, ja, wenn ich nur einen Schritt tue und denke, was ein Bewusstseinsakt ist, dann verschwindet die ganze überwältigende Größe des Weltalls und der Räumlichkeiten, so wie eben ein Punkt nichts ist gegenüber einer Linie oder eine Linie so gut wie nichts gegenüber einer Fläche und eine Fläche so gut wie nichts gegenüber einem Körper. Ne? Um einen Wissenschaftler zu zitieren, der das also in dieser Form darlegt und sagt, also es kommt darauf an, ich suche jemanden, der es verdient, Gott genannt zu werden. Soll ich eine Natur, zu der so Typen gehören wie ich, Gott nennen, sodass ich eigentlich mich anbete, bin ich zum Stück mit, wenn ich überhaupt anbete? Das ist unter meinem Niveau. Aber wer es machen will, kann es tun. Ne? Also, dass man hinguckt, was denke ich wirklich als die, welche Eigenschaften muss eine Wirklichkeit haben, dass sie den Namen Gott verdient? Anselm hat dann diese Bestimmung gemacht, Gott ist das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Ich rede jetzt nicht über seinen Beweis, ich gehöre zu den Leuten, die meinen, er schließt, allerdings nicht in der Weise, was die Leute sich darunter vorstellen, aber das ist jetzt nicht Thema hier, sondern ich rede nur von dem Begriff. Etwas, was weniger ist als das, worüber hinaus ich nichts Höheres denken kann, verdient für mich nicht den Namen Gott. In diesem spezifischen Sinn, wie ich begonnen habe. Da gehört also diese volle Bestimmung hinein. Oder jetzt gefüllter formuliert, Gott ist eine Wirklichkeit, der Anbetung gebührt. Nicht Verehrung bloß, nicht bloß Respekt, sondern Anbetung. Und dann muss man gucken, kommt das Gott zu? Und dann werden wir morgen natürlich ausführlich über das Theodizee-Problem reden müssen. Das ist genau das Problem, wenn Gott nicht gut und allmächtig zugleich ist, dann ist er nicht Gott. Und dann muss ich bei der Formel landen, um die Nietzsche bekannt hat, dass er Stendhal beneidet, dass es nicht ihm eingefallen sei. Die einzige Entschuldigung Gottes ist die, dass es ihn nicht gibt. Also, dass er eben bloß ein Phantom ist, um das Wort aufzunehmen von vorhin. Also, natürlich gibt es Gottes Bilder, die Phantome sind. Gibt es eine Letztwirklichkeit oder nicht? Und die ist natürlich kein Phantom. Und was kann man über die sagen? Das müsste man dann gucken. Jedenfalls sind die griechischen Götter daran gestorben, dass die griechische Philosophie gezeigt hat, die attische Philosophie, Gott kann nicht so einer dieser Götter sein. Und Gott kann natürlich nicht stofflich sein. Gott kann nicht vielheitlich sein. Das ist ein uraltes Gesetz, dass duo per se nun fi und unum, wie dieser alte Spruch heißt. Das heißt, von selbst können nicht Zusammengesetztheiten entstehen. Irgendwer muss sich zusammengefügt haben, irgendwie muss sich das entfalten. Es gibt ein absolutes Eines, das nicht an andere Grenzen stößt. Und von diesem einen her wäre auszugehen. Und dann wäre zu gucken, wie das weiter aussieht. Was dann dazu zu sagen wäre. Da haben Sie heute schon gesprochen, da können wir hinterher noch weiter diskutieren. Mein Thema heißt ja jetzt, dass ich etwas sage, wie ist das mit der Hypothese? Ich nehme nochmal den Begriff Hypothese auf. Hypothese ist ein Vorschlag, wie man etwas deuten kann, wie man etwas erklären kann. Das sagen nicht alle so, deswegen füge ich das extra zu, zum Beispiel der bekannte und führende evangelische Theologe Pannenberg, der definiert Hypothese einfach anders und sagt, Hypothese heißt, was ich noch nicht beweisen und entscheiden kann. Und darum sagt Pannenberg, leider, sage ich, der Glaube sei eine Hypothese. Nicht bloß die Theologie ist eine Hypothese, schon das möchte ich bestreiten, aber in der Theologie gibt es natürlich Hypothesen. Zum Beispiel glauben Christen, dass sie erlöst sind durch Jesus Christus. Das sagt ihre Glaubensurkunde immer wieder. Die zweite Frage ist, dass ich mir vorstelle, wie geht denn das? Ich gebe nur ein Beispiel für Hypothese. Nicht? Wie geht denn das? Und da findet man dann schon in der Bibel so Gedanken von Sühnopfer, so wie im Alten Testament eine Kuh geschlachtet wird. Nicht? Wir finden Bilder von Loskauf und so. Da tauchen schon verschiedene Bilder auf. Luther spricht vom fröhlichen Tausch und dass der Teufel sich vergriffen hat, weil der Teufel sich ausgerechnet also da reingelegt, sich hat reinlegen lassen und tötet den Unschuldigen, sind die Schuldigen frei. Also so gibt es so haufenweise solche Konstrukte, Hypothesen, wie man sich die Erlösung denken kann. Ja, das ist das eine. Das ist aber zu unterscheiden von der Überzeugung, dass man durch Christus erlöst ist, ja, um das deutlich zu machen. Leider geht nun Pannenberg so weit und sagt, der ganze Glaube ist eine Hypothese. Wenn er damit recht hätte. Ich habe auch wiederholt mit ihm diskutiert, aber geht er halt nicht von ab, weil er eben ja eine andere Definition vorlegt. Und dann ist es einfach nur eine Sprachsache, ne? Wenn es wirklich eine Hypothese wäre, wäre es völlig verrückt, dafür zu sterben. Denn für Hypothesen stirbt man nicht. Sondern nur für wirklich felsenfeste Überzeugungen. In einer Hypothese wird aber nichts behauptet, sonst wird vorgeschlagen. Wenn du das zugrunde legst als Muster, dann kannst du eigentlich offenbar die Phänomene erklären und sie auch voraussagen. Und solange wie das geht, halten wir diese Hypothese fest. Wenn sich herausstellt, die taugt nicht so viel, müssen wir eine neue suchen. Zuerst macht man so Ad-hoc-Hypothesen, Hilfskonstrukte, so, die man einführt. Wenn das zu viele werden, lässt man es. Eine Überzeugung baut nicht auf Hypothesen auf. Glauben ist keine Hypothese. Ich kann natürlich, das habe ich auch schon getan, Kollegen gesagt, hören, Sie können es ja mal erstmal als Hypothese nehmen. Da kann man dann dazu noch dieses Medizinergebet sprechen, wenn man will, nicht? Lieber Gott, wenn es dich gibt, erbarme dich meiner Seele, wenn ich eine habe. Das kann man ja mal sehen, nicht? Mal sehen, was das auf die Dauer für eine Wirkung hat. Aber der Glaube selber ist keine Hypothese. So genau, wenn man einen Menschen kennenlernt, sind die ersten Phasen natürlich auch eine Hypothese. Mag die mich, wird da was draus oder so. Man geht dann Eis essen und ins Kino und was sonst alles so dazu gehört. Nicht? Und allmählich verfestigt sich dann so das Feedback. Nicht? Und irgendwann sagt man, das ist es. Denn das wäre ja wirklich merkwürdig, wenn ich da in ein paar Jahren da bei der Goldenen Hochzeit zu meiner Frau sage, hör mal Liebste, inzwischen hat sich meine Theorie von deinem Wohlwollen doch erheblich verdichtet. Das wird doch wohl kaum richtig sein. Und zwar nicht bloß, weil da jetzt eine emotionale Komponente dazukommt. Ich sage also nicht, Gewissheit heißt Hypothese plus emotionale Komponente. Sondern es ist was anderes, ob ich sage, ich mache einen Vorschlag, wie man das deuten könnte. Oder ob ich sage, jetzt Schluss mit Vorschlag, es ist so. Damit macht man sich natürlich verletzlich. Wenn man auf jemanden setzt, kann man verraten und betrogen werden. Und ne patraïque par les siens, natürlich. Und deswegen bleiben viele Leute möglichst lange bei der Hypothese. So nach dieser neuen Formel, die haben den Schiller umgedichtet, nicht? Doch prüfe ewig, wer sich bindet. Also dass man immer so guckt nochmal, ne? Das kann es ja nicht sein. Sondern irgendwann legt man sich fest und auch der Gläubige legt sich irgendwann fest, wenn er diese Begegnung mit Gott macht und wo sich eben die Gründe verstärken, und dann ist es keine Hypothese mehr. Es gab dann eine Zeit, eben Galilei ist so ein Name, wo die Theologen ihre Grenzen überschritten haben, weil sie die Bibel buchstäblich gelesen haben, haben gemeint, das ist auch ein Naturkundebuch. Und wenn da drin steht, der Hase gehört zu den Wiederkäuern, dann haben die gesagt, da muss das so sein, denn Gott schreibt nichts Falsches. Nicht? Und es ist ja so, dass Inspiration nicht heißt, dass Gott so als Taube da sitzt und bläst dem Evangelisten jedes Wort ein. Sondern es heißt, es wird von Menschen gemacht und geschrieben, aber zugleich nochmal von Gott getragen. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Ich habe nicht verstanden, warum das dem Kollegen Buggel das nicht klar werden konnte. Ich habe den Versuch zu sagen, also ich als glaubender Christ glaube, dass ich einerseits natürlich 100% Kind meiner Eltern bin, nicht bloß zur Hälfte, und 100% Geschöpfe Gottes, das ist kein Problem. Das ist genau wie ein Gedicht zu 100% aus Kugelschreiber besteht und dann nochmal zu einem bestimmten Prozentsatz von Inspiration und Transpiration, was da alles noch dazu gehört. Aber man kann doch nicht sagen, ein Gedicht besteht nur zu 70% aus Kugelschreibern und in den Lücken küsst dann die Muse rum. Wo soll denn das bleiben? Also natürlich sind das 100% Poesie. Sehen Sie? Also Kugelschreiber. Und mit den 100% Kugelschreiber befassen sich die Wissenschaften. Na und? Sollen sie doch. Warum sollen die von mir eine Lücke angeboten kriegen? Oder warum soll ich von denen eine Lücke fordern, damit ich meinen Gott unterbringen kann? Wäre doch verrückt. Nein, es ist 100% Kugelschreiber. Überhaupt nicht anders zu denken. Und da muss ich unter einer anderen Perspektive noch mal ein paar Prozente drauf tun. Weil ich dann in einer neuen Perspektive bin. Also wofür ich hier werbe, ist Polyperspektivität. Ich habe nicht bloß eine Dimension wie die Wissenschaft, die arbeitet in einer Ebene und arbeitet dort ihre Fragen raus. Und dann kann ich die Sache zugleich noch unter anderer Rücksicht anschauen. Der Wozu-Frage zum Beispiel, der Sinnfrage, und alles keine Fragen der Wissenschaft. Zum Glück, denn dann würde die Wissenschaft so wenig Fortschritte machen wie die Philosophie. Für die Philosophie ist das nicht schlimm, dass wir nicht über Plato hinausgekommen sind. Das ist das Wesen der Philosophie. Die Philosophie behandelt Fragen, die nie abschließend beantwortet werden können. Weil die nicht dazu da sind, beantwortet zu werden, sondern dazu da sind, dass wir mit ihnen leben. Und dass sie jeder auf seine persönliche Weise beantwortet. Die Wissenschaften sind so klug, sich auf beantwortbare Fragen zu beschränken. Und deswegen geht es dort voran. Das können Sie äußerlich ablesen. In der Wissenschaft, wenn man einen bestimmten Status erreicht hat, arbeitet man dann weiter. Das kann man aber weder in der Moral noch im Christentum. Ich kann nicht sagen, mein Vater war ein halber Heiliger, ich mache jetzt gleich die zweite Hälfte, ich muss wieder von vorne anfangen. Und so ist mit dem Denken auch. Ich kann nicht sagen, bis dorthin hat schon der Hegel gedacht und dann denke ich gleich weiter und dann bin ich ein Superhegel. Nee, ich muss wieder von vorne anfangen. Und so in der Moral auch. Und deswegen hat es auch keinen Sinn zu sagen, die Welt hat sich nicht geändert durch 2000 Jahre Christentum. Erstmal weiß das keiner, wie sie aussähe ohne. Zweitens muss ja jeder Mensch wieder neu anfangen, Christ zu werden. Kann ich einfach dort auf weitermachen, wo die kleine Therese aufgehört hat oder so. Von der Mutter Therese ganz zu schweigen oder sowas. Was soll das? Also, ich gucke hin, was dort ist, und deswegen hat zunächst mal die Wissenschaft eine ganz andere Fragestellung als die philosophischen Fragestellungen. Woher kommt diese Verwischung? Weil es früher die Wissenschaften nicht gab. Die Wissenschaften steckten alle in der Philosophie mit drin. Die mittelalterliche Universität hatte 4 Fakultäten. Eine unterste, das war die sogenannte Artistenfakultät. Das war die Philosophie. Ich habe das meinen Studenten immer erklärt, das ist die College-Stufe. So, für alle, was dort drin geschieht. Die durchliefen alle. Da gehörten dann die sogenannten 7 freien Künste. Das Trivium, daher kommt das Wort trivial, der hat es mit der Sprache zu tun. Also das Sprechen lernen, das Schreiben, die Rhetorik, die Dialektik, das gehörte dort hinein. Und dann gab es das Quadrivium, das waren die Naturwissenschaften, die hatten es alle mit der Mathematik zu tun. Also die Arithmetik, die Geometrie, die Astronomie und die Musik. Das waren die 4 Fächer des Quadriviums, das war Stufe höher. Und das waren zusammen die 7 freien Künste, Artes, Technei im Griechischen, die dann eben vermittelt wurden in der Artistenfakultät. Daher hieß die eben Artistenfakultät. Und dann gab es darüber die 3 hohen Fakultäten, die erste die Theologie natürlich, weil es ja um Gott ging, dann die Medizin und die Juristerei. Und aus dieser Artistenfakultät sind dann im Lauf der Neuzeit die Wissenschaften ausgewandert. Und haben dann zu wenig mitunter bedacht, dass sie, wenn sie dort auswandern und Wissenschaften werden, ihre Perspektive einengen und nicht mehr Gesamtfragen und Gesamtwertfragen beantworten können, weil die nicht mehr ihr Feld sind. Ihr Feld ist, wie etwas zustande kommt, aber nicht, was etwas ist und nicht, warum und wozu es ist. Die Fragen kommen dort nicht mehr vor. Das erlaubt ihnen genau ihren Fortschritt. Zu fragen, was Materie ist, was Energie ist, ist kein Thema der Physik. Das habe ich begriffen, als ich meinen Physiklehrer gefragt habe, was Licht ist. Da hat er gesagt, das ist nicht mein Thema, ich sage nur, was passiert, wenn man den Schalter knipst. Da wusste ich, ich wäre kein Physiker. Also das war klar. Nicht? Also das muss man einfach gucken, dass das ein anderes Feld ist, um was zu tun. Und deswegen meine ich, ist das weder dafür noch dagegen für dieses Feld. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum ein Wissenschaftler nicht Christ sein kann. Aber natürlich muss das auch nicht sein, weil als Wissenschaftler taucht die Frage gar nicht auf. Es ist mir oft begegnet, dass, wenn ich über Gott zu reden habe, sich jemand meldet und sagt, ich als Physiker oder ich als Naturwissenschaftler, wo ich sage, als Naturwissenschaftler, tut mir leid, haben Sie zu der Frage gar nichts zu sagen. Genau wie ich hoffe, Sie gehen mit Ihrer Frau auch nicht als Naturwissenschaftler um, sondern als Mensch. Dass man einfach guckt, wo gehört das hin. Und so höre ich jetzt erstmal auf, damit wir miteinander ins Diskutieren kommen.